nicht einsam unter tausend, sondern gemeinsam zu zweit. Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. So heißt es im Schöpfungsbericht in 1. Mose 2, Vers 18. Und es wird faszinierend erzählt, wie Adam bereits geschaffen, von Gott die Aufgabe bekam, alle Tiere zu benennen, die Gott schuf, frisch geschaffen, gleich benannt. Und man hat so den Eindruck, er fand die Aufgabe ganz reizvoll und fühlte sich geehrt über die Verantwortung, die er von Gott zugeteilt bekam, dass er so etwas Wichtiges tun durfte, wie alle Tiere zu benennen. Aber es blieb so ein schales Gefühl bei Adam, denn am Abend stellte er fest: Jetzt habe ich Dutzende von Wesen gesehen, die einen blökten, die anderen pfiffen. Und irgendwie war ein Defizit bei mir zu verspüren. Ich habe nämlich niemanden gefunden, der zu mir passt, der um mich wäre, der mich ergänzt. Ein Motiv, das uns den ganzen Tag bestimmt, ist die Grunderkenntnis, dass der Mensch nicht geschaffen ist, um allein zu sein, um als Ich eine Gesamtheit zu bilden, sondern dass der Mensch geschaffen ist aus der Beziehung und zu der Beziehung. Gott schuf den Menschen aus Liebe, aus Beziehung. Und später ist von Vater und Mutter die Rede. Menschen kommen aus Beziehung heraus zustande, werden geboren. Und sie sind für die Beziehung geschaffen. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Nun sind wir hier kein Verlobungsseminar und wir sind auch kein Seminar für die silberne Hochzeit, sondern wir sind ein bunt gemischter Haufen von einigen, die gerade frisch verliebt sind, vielleicht bei einigen so frisch, dass es erst heute ist. Andere, die schon verlobt sind und schon sich mit der Einladungsliste der Hochzeit quälen. Andere, die schon verheiratet sind und alles etwas abgeklärter angucken und wissen, Rosamunde Pilcher ist nicht alles, es gibt auch Alltag in der Ehe. Also ein bunter Haufen von Menschen, und da ist es gar nicht so einfach, das Thema Partnerschaft anzusprechen. Wie ist das denn jetzt? Ist der Mensch nur eine Hälfte? Sind Unverheiratete in ihrem Leben nicht am Ziel angekommen? Kann man nur identisch sein, wenn man verheiratet ist? Oder für einige Zyniker kann man es nur sein, wenn man es nicht ist? Wie verhält sich das eigentlich? Darüber wollen wir heute nachdenken. Faszinierend wird erzählt, dass Gott das wahrnimmt und dass er nicht will, dass Adam alleine ist. Das heißt, die Schöpfung war noch nicht vollendet. Also ihr Frauen, bevor es euch gab, war die Schöpfung unvollendet. Und wärt ihr nicht gekommen, dann wäre sie immer so unvollendet geblieben, wie wir als Männer sowieso noch sind, auch nachdem ihr geschaffen worden seid. Gott sagte: Ich will aus Adam und seiner Rippe etwas schaffen als sein Gegenüber. Ihr müsst als Frauen jetzt nicht gekränkt sein, dass es so rum erzählt wird, denn das ist das Gegengewicht zu dem Faktum, dass jeder Mann, ob er will oder nicht, aus einer Frau geboren wird. Und so ist das Gleichgewicht in der Schöpfung hergestellt, dass beide als Ursprung in den Blick kommen beim Entstehen des Lebens. Faszinierend ist, dass Adam, diese Gehilfin, das Gegenüber, das Du, das Gott geschaffen hat, sieht. Und plötzlich fasziniert es im Unterschied zu allen Tieren und sagt: Das ist doch endlich Gebein von meinem Gebein, das ist Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Menschin nennen, denn sie ist vom Menschen genommen. Das ist ein Wortspiel im Hebräischen. Das heißt oft, man wird sie Männin nennen, weil sie vom Mann genommen ist. Man wird sie Menschin nennen, weil sie vom Menschen genommen ist. Adam sieht das Du und erkennt sich selbst. Er sieht das Du und nimmt sich selber wahr. Das Faszinierende an der Partnerschaft ist in der Tat als erstes deshalb der Ergänzungscharakter. Durch Gemeinschaft, durch Partnerschaft, durch Ehe werden wir in unserer Identität ergänzt. Es kommt in der Beziehung etwas dazu, was nicht nur 1 plus 1 gleich 2 macht, sondern die Summe von Mann und Frau in der Partnerschaft bilden etwas Neues, was mehr ist als die Summe der einzelnen Bestandteile. Dies gilt freilich nicht nur für die Ehe, sondern für jede Form von existenzieller Gemeinschaft. Wenn du 3 Christen hast, die sich zusammentreffen im Namen Jesu Christi, dann sind das nicht nur 3, sondern sie bilden eine Einheit, eine Ganzheit und Christus ist mitten unter ihnen und die 3 sind zusammen mehr als ein Einzelner ist mal 3. Die Faszination also, dass wir in der Gemeinschaft eine Ganzheit sind und die Ganzheit viel, viel mehr ist. Das bringe ich an der Uni immer gerne als Beispiel, wenn ich das bei den Studenten erkläre mit diesem Wir und der Ganzheit, dass ich sage, ich habe euch im Wintersemester gesehen, da saß er da und sie da und sie waren genau die gleichen, aber sie wirkten etwas deprimiert und einsam und gestresst und von dem Arbeiten überlastet. Und dann kam das Sommersemester und der Mai und da haben sie sich gefunden. Jetzt sitzen sie plötzlich zusammen und strahlen wie Honigkuchenpferde. Und man sagt sich, was hat sich denn eigentlich geändert? Rein von der Anzahl her sind es ja nicht mehr Menschen geworden, sondern es haben sich nur 2, die vorher schon 2 waren, zusammengefunden und sind jetzt eine Einheit. Und plötzlich ist etwas Neues entstanden, es ist mehr, als es vorher war, obwohl mathematisch ist das Gleiche, ist nicht? Also ob 2 Studenten links und rechts sitzen oder in der Mitte, ist ja mathematisch das Gleiche. Für die aber eine neue Welt und ein ganz neues Erleben. Jetzt gibt es nur ein Problem, das wir haben. Dass wir nämlich Einheit und Ganzheit in der Regel nicht so denken, wie es sich Gott gedacht hat. Nämlich so, wie er uns als Gegenüber will und wir eine Einheit mit ihm bilden sollen, eine erwachsene Einheit der Selbstständigen, sind unsere Fantasien von Ehe, wenn wir noch nicht verheiratet sind, von Verliebtsein, wenn wir noch nicht verliebt sind, in der Regel nicht nach vorne und vom Erwachsensein her orientiert, sondern zurückschauend auf die Zeit unserer ersten Entstehung. Es gibt eine Falle für alle Gemeinschaften, Beziehungen, vor allen Dingen aber für Verlobung und Ehe, nämlich, dass wir regressiv sind in unseren Fantasien. Regressiv heißt zurückschreitend, zurückgehend. Wir haben nämlich alle eine Erinnerung an Einheit, nämlich die Symbiose, das Zusammenleben, das wir hatten, bevor wir geboren wurden, im Bauch unserer Mutter. Auch da waren wir ein Wir, aber dieses Wir war ein sehr ungleiches Wir, nämlich von einer erwachsenen Person, die die totale Verantwortung und Fürsorge hatten, und einem kleinen, unreifen Wesen, das ganz angewiesen war, aber warm, kuschelig, aufgehoben und, wenn es denn gut ging und die Mutter verantwortlich lebte, auch ständig versorgt. Und so war es auch nach der Geburt noch, dass immer Leute für uns da waren, die uns versorgt haben, wenn es denn gut ging. Nicht, ich weiß, dass viele von euch eine Kindheit haben, wo das eben schief lief, aber dann ist das genau als Defizit auch unser ganzes Leben lang in Erinnerung, dass wir nicht diese Geborgenheit hatten. Insofern, wenn du mit Teenagern über Verliebtsein und Verlobung und all das redest, kommen Fantasien hoch, die nicht erwachsen sind, sondern die symbiotisch sind und die regressiv sind. Die Sehnsucht nach dem Verschmelzen, die Sehnsucht nach der Einheit, der Geborgenheit, dem Geschütztsein. Die Fantasie ist dann ungefähr so, ich fühle mich wie einen zersprungenen Teller, ich fühle mich nicht ganz, ich habe Defizite, ich habe Sorgen, ich habe Ängste, mein Leben ist unabgeschlossen, ich bin also ungefähr wie ein zerbrochener Teller mit lauter Zacken. Und was erwartest du jetzt von der Gemeinschaft, der Beziehung, der Ehe? Nun, dass ich das Gegenstück zu mir finde. Und bei dem Gegenstück passt jedes, so als wären wir nur auseinandergebrochen worden, so zu mir, dass es genau zur absoluten Deckung aller Interessen kommt. Das heißt, Die Frau fantasiert, wenn ich meinen richtigen Mann finde, dann wird er mich ergänzen. Wenn mir zum Heulen zumute ist, dann hat er gerade das Kostüm des Weißen Ritters und streichelt mich und tröstet mich. Und wenn mir so mütterlich zumute ist, dann hat er seinen weinerlichen Tag und ich kann ihn wie einen kleinen Hund streicheln. Und wenn wir abends müde nach Hause kommen, dann sagt er, Schatz, darf ich dir die Füße massieren, darf ich dir ein Essen machen, was fehlt dir? Und wenn wir abends vor dem Fernseher sitzt, dann sagt der Mann, ich verzichte gerne auf mein Fußballspiel, lass uns zusammen Rosamunde Pilcher gucken und ich massiere dir deinen Nacken, setz dich vor mich. Und der Mann umgekehrt dasselbe, nicht? Der hat dann die Fantasie, wir kommen beide total fertig nach Hause und mein Schatz sagt, wie wär's mit Sex, darf ich dich verwöhnen, hier bin ich. Und sie ist den ganzen Tag geschafft und hat doch die Kinder gehabt und kommt mit Stöckelschuhen frisch geschminkt und in schöner Unterwäsche und ist ganz perfekt, weil sie den ganzen Tag nichts anderes vorhatte, als auf mich zu warten. Das sind die Crash-Illusionen, die wir mitbringen und das sind Illusionen, die immer symbiotisch sind. Das heißt, da bin ich selber unreif erwartend und ich meine, wenn wir die richtige Person finden, ich muss mich nur richtig verlieben, den richtigen Partner, die richtige Partnerin finden, dann passt der total zu mir und passt total zu mir bedeutet, er tut immer genau das, was meiner Bereitschaft oder Erwartung entspricht. So kann man sehr schön selbstkritisch überlegen, ob man eigentlich, wenn man unterwegs ist noch zur Partnerwahl, ob man eigentlich schon ein Gegenüber sucht oder ob man nur die Ergänzung zum Ich sucht. Suche ich eigentlich ein Du und ein Wir oder suche ich nur mich selber und sehne mich nach der Schwangerschaft zurück, bevor ich in die kalte Welt hinausgestoßen wurde, umsorgt, geborgen und geschützt. In dem Augenblick, wo ich mit falschen Erwartungen in eine Beziehung gehe, kann ich der absolut richtige Mann für die absolut richtige Frau sein und alles geht schief. Denn die Partnerwahl ist nur die Hälfte der Beziehung. Mindestens die andere Hälfte ist das Reifsein der beiden Partner. Ergänzen bedeutet nicht, dass es bequem ist. Ergänzen in der Ehe bedeutet, dass der andere ein Du ist, das mich fordert. Ich wachse nicht nur daran, dass der andere mich verwöhnt und meinen Erwartungen immer entspricht. Ich wachse vielmehr daran, dass ich gar nicht umhinkomme, allemal, wenn dann Kinder dazukommen, Verantwortung zu übernehmen, mich zu schütteln und zu sagen, wir wollen jetzt beide ich sagen, das crasht aber, das geht nicht. Und dann ist die Frage, bin ich bereit, mich einzulassen, weil es dem anderen dringender ist. Wir haben in unserer Ehe eine so schöne Verabredung, dass wenn wir verschiedene Interessen haben, wir immer sagen, auf der Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist es dir? Und wenn ich dann sage, es ist nur Position 2, meine Frau sagt 8, dann sage ich, ich bin geschlagen, wir machen deins. Und wenn ich sage, es ist bei mir 5 und meine Frau sagt, es ist 12, dann weiß ich, okay, dann hat sie auch wieder den Vorrang. Das heißt also, dass gelebte Beziehung in der Tat das Reifen bedeutet, nämlich das Reifen am Anderssein des anderen. Warum hat Gott Mann und Frau geschaffen? Hätte er die Symbiose gewollt, dann hätte er einfach nur Mutter und Tochter schaffen können und das wäre immer so weitergegangen. Oder Frau und Frau oder Mann und Mann. Er hat aber den Menschen verschieden geschaffen, weil wir am Anderssein des Du wachsen und am Anderssein des Du selber im Ich weiterkommen und uns als Persönlichkeit finden. Dann in der Tat ist es aber so, dass nicht nur für Adam und Eva, sondern für uns alle in der Gemeinschaft die Ergänzung eine enorme Hilfe ist und insofern die meisten, die lange Zeit zusammen sind, in dieser Ergänzung und der Gemeinsamkeit, dem gemeinsamen Tragen, einen ganz enormen Gewinn sehen und eine enorme Lebensfreude. Das gemeinsame Erleben ist immer ein doppeltes Erleben. Die gemeinsame Freude ist die doppelte Freude und das geteilte Leid ist das halbe Leid. Das alles gilt für die Partnerschaft von Mann und Frau. Es gilt aber selbstverständlich auch, wenn wir Singles sind, für jede Form von Gemeinschaft, wie wir sie heute den ganzen Tag besprochen haben. Und insofern ist das ganz Wesentliche, dass alles, was man über Zweierschaft, Beziehung sagen kann, immer zugleich eine Aussage über Gemeinschaft schlechthin ist. Und würde ein Ehepaar sich auf sich selbst beschränken, was bei Frischverliebten ja manchmal so ein bisschen die Tendenz ist und vorübergehend ja auch so sein darf, dann würden sie verarmen, weil sie selber immer Teil der Gemeinde sind und selber wieder die Ergänzung auch durch andere brauchen, durch andere Menschen. Das alleine wäre mir aber zu dem Thema zu wenig. Das liefe nämlich auf die Sache hinaus, am besten, wir finden alle Ehepartner, über kürzer oder länger, dann müssen wir darin nur reif werden und Erwartungen vernünftig haben. Und diejenigen, denen das nicht gelingt, die sind ein bisschen dumm dran. Ist das so? Nun, zunächst einmal darf ich das natürlich mit allem Recht erleben. Aber der Punkt ist, dass das in Beziehung sein nicht erst anfängt, wenn ich meinen Partner gefunden habe. Das ist eigentlich mehr dann schon der Höhepunkt. Die Beziehung beginnt im Augenblick meiner Geburt. Denn ich werde als Mann in der Ehe kein besserer Mann sein, als ich vor der Verlobung war. Das heißt, die Verlobungszeit beginnt nicht, wenn ich meinen idealen Partner gefunden habe. Die Verlobungszeit beginnt in der Pubertät. Und so wie ein Mann mit 14 und 15 lernt, mit seiner Sexualität umzugehen, wird er als Ehepartner treu sein und taugen oder nicht. Ich bin immer wieder erschrocken in der Seelsorge, wie verheiratete Männer, die Gemeinden leiten und in Gemeinschaften aktiv sind, ich rede nicht von irgendwas, sondern aus der Mitte unserer Kreise, Schwierigkeiten haben mit ihrer Sexualität, mit Ehebruch, mit Pornografie, mit Selbstbefriedigung und nicht zurechtkommen. Also die Vorstellung, ich brauche erst meinen idealen Partner und dann finde ich zu mir selber und dann klappt doch alles und dann sind alle Irritationen, alle Unwägbarkeiten raus aus dem Leben, stimmt überhaupt nicht. Ich werde nur ein so guter Ehemann sein, wie ich vorher ein Single bin. Kannst du als Single alleine gut leben, dann wirst du auch ein guter Ehemann sein. Wenn du alleine nicht zurechtkommst und wenn du praktisch sagst, ich brauche ein Du, weil ich mich selber hasse, dann wird der andere in dem Augenblick, wo er zu dir gehört, nicht mehr liebenswert sein, dann wird dein Selbsthass auf ihn abfärben. Insofern ist die Parole, eigentlich brauchten wir noch viel, viel mehr Zeit, bis wir uns verloben, denn wir müssen ja erstmal so weit kommen, dass wir selber in der Lage sind, für den anderen ein verlässlicher Partner zu sein. Ich erlebe das oft, dass Menschen ganz passiv darauf warten. Wann treffe ich endlich den idealen Menschen? Und sie legen die Hände in den Schoß. Und manchmal, wenn ich mich traue, dann frage ich zurück, bist du denn eigentlich selber schon in deiner Entwicklung so weit, dass du sagen würdest, du bist so ideal, wie du erwartest, dass dein Ehepartner ist? Angenommen, du kriegst genau einen Menschen, der so gut entwickelt ist wie du selber, so selbstlos, so selbstständig, so ausgeglichen, so attraktiv. Wenn jeder von uns kriegt, was er selber verkörpert, bist du dann mit dem Ergebnis zufrieden? Seltsamerweise habe ich das manchmal in Gesprächen, dass ich dann frage, wie stellst du denn deine Frau vor? Und dann kriegt der Mann glänzende Augen. Und er sagt, also ich selbst war zu faul in der Schule, die hat natürlich Abitur. Aber sie hat keine eigene Meinung, sie gehorcht immer. Ich verdiene kein Geld, die muss sehr viel Geld verdienen, aber ich führe die Kasse. Und dann geht das total auseinander und je weniger er selber hat, desto mehr fantasiert er in seine Frau rein. Aber das Ganze immer schön demütig und selbstlos. Und umgekehrt bei Frauen, nicht? Er ist sicher, aber nie bestimmend und so weiter. Das heißt, wir fangen an zu kompensieren in der Erwartung, die wir an den anderen haben. Ich komme jetzt aber an einen anderen Punkt, der mir noch viel wichtiger ist. Man sagt ja gerne, eigentlich sind wir ja für Mann als Mann und Frau für die Ehe geschaffen. Und falls einer nicht heiratet, dann gibt es eben den Ersatz, dass er sich alleine arrangiert. Und wenn er einen Glauben hat, dann kann der Glaube für ihn zum Ersatz werden. Und dann ist er im Glauben getröstet. Biblisch gesehen ist es gerade umgekehrt. Der Mensch ist zuerst für die Gottesbeziehung geschaffen. Das, was du wirklich brauchst, ist Gott. Das, was du wirklich brauchst, ist Gott. Das, was dir existenziell fehlt und was unersetzbar ist, ist Gott in deinem Leben. Die Ehe wie die Gemeinschaft und die Gemeinde, sind ein Spiegel und eine Erinnerung und ein Hinweisschild auf diese Grundbestimmung der Gottesbeziehung. Das erste war der Ergänzungscharakter. Wir sind füreinander geschaffen, um uns gegenseitig zu ergänzen. Das zweite ist der Verweischarakter. Das Schönste am Verliebtsein, noch über das Verliebtsein hinaus, ist der Verweis, dass wir in der Liebe, wenn wir füreinander entflammen und begeistert sind, eine Ahnung von Gott haben. Auch der gottloseste Mensch hat eine Gotteserinnerung, die er nicht identifizieren kann, im Augenblick der Erfahrung von Liebe. Denn Liebe ist von Gott geschaffen. Insofern ist das größte Geheimnis immer von Gemeinschaft insgesamt, wie eben auch von Partnerschaft und Ehe, dass sie auf Gott verweist. Und wenn du ein Geheimrezept haben willst für deine Beziehung, wie sie erfüllt ist über Jahrzehnte und wie es funktioniert in der Ehe, ohne dass sie sich verschleißt, dann ist es diese Grunderkenntnis, dass die Grundbeziehung, die uns trägt, die Gottesbeziehung ist. Wenn wir Gott ersetzen wollen oder gar nicht von ihm wissen, dann erwarten wir vom anderen das, was ein Mensch mit Grund nur von Gott erwarten kann. Wir überfrachten die Beziehung völlig. Wir erwarten, dass der andere für uns Gott vertritt, dass er ein kleiner Gott, eine kleine Göttin ist. Wir wollen Himmel auf Erden haben. Und wir könnten jetzt alle Liebesfilme durchgehen, wir könnten alle Liebeslieder durchgehen. Und ihr werdet immer merken, sie sind immer quasi religiös. Sie sind quasi religiös, denn sie haben Motive und Assoziationen, die eigentlich nur in der Gottesbeziehung, in dieser Totalität und Verlässlichkeit vorhanden sind. Das heißt, wenn zwei Menschen wissen, dass alles das, was sie sich gegenseitig schenken und sein können, der Verweis auf Gott ist und dass ihre Treue nur eine kleine Abschattung ist von Gottes Treue, ihr Rittertum, ihre Mütterlichkeit, ihre Väterlichkeit, die sie sich gegenseitig schenken, das ist, was nur Gott selbst einlösen kann und ist, dann können Gemeindeerfahrungen, Gemeinschaftserfahrungen, wie wir sie hier haben, dann auch feste Beziehungen, Freundschaften, Verlobung und Ehe, eine unheimlich erfüllende Sache sein. Die Quelle aber unseres Lebens kann nur Gott selbst sein. Und wir überfordern uns völlig, wenn wir vom anderen erwarten, dass er für uns den Himmel auf Erden verkörpert. Es gibt sehr viele Beziehungen, da würden wir als Begleiter und Berater sagen, eigentlich passt der Mann zu der Frau und die Frau zu dem Mann. Das heißt, wir haben die richtigen Personen, aber sie haben die falschen Erwartungen. Denn sie versuchen, voneinander zu bekommen, was nur Gott geben kann. Das bedeutet, wenn du dich verliebst und kapierst, dass Gott die Liebe erfunden hat, dann kannst du in deinem Verknalltsein gleichzeitig eine Gotteserfahrung machen, indem du sagst, Herr, was musst du für ein Gott sein, dass du auf so eine Idee gekommen bist und dass du mir, Hammel, dann auch noch so eine Frau geschenkt hast, wow, das übertrifft alles. Ich bin von dir überwältigt. Ich kann in der Schönheit des Du, in der Schönheit der Gemeinschaft, in der Faszination der Liebe Gott selbst erkennen. Das mir Entscheidende ist aber nun, dass diese Realität Gottes dir schon gegolten hat, als du noch keine Beziehung hattest und dir genauso uneingeschränkt gilt, auch wenn du dein Leben lang nie eine erfüllende Beziehung haben wirst. Und Ehen können nur dann wirklich gelingen und haben eine Garantie und eine Verheißung, wenn diese Priorität immer klar ist. Das, was ich wirklich brauche und der, den ich fordern darf, bei dem ich auch klagen darf, den ich auch zwingen darf, das ist Gott alleine. Der andere gehört mir nicht. Bei Gott darf ich sagen, Herr, du gehörst mir, mit dem darf ich ringen, da darf ich sein wie Hiob. Der andere aber gehört mir nicht, er ist mir immer nur geliehen. Es ist ein Geschenk Gottes. Und wie es bei Geschenken ist, ist es ganz klar, ein Geschenk hat immer eine Doppelfunktion. Das Geschenk soll an sich erfreuen und es soll verweisen. Gott schenkt uns Gemeinschaft, so wie wir sie hier haben, bis hin zur Gemeinschaft der Ehe. Er schenkt uns Familie mit einer Doppelbotschaft. Erstens, das schenke ich dir, um dir zu zeigen, wie lieb ich dich habe. Und das Zweite, das schenke ich dir, damit du dich daran freuen kannst und in der Freude am Geschenk zugleich den Geber genießt. Wir Christen pendeln immer bei dem Geschenk der Liebe, wie bei vielen anderen unseres Lebens, zwischen den Extremen. Die einen sagen, ich vergesse den Geber über das Geschenk. Das ist häufig dann so, dass Leute so lange auf Jugendkreisfreizeiten kommen und sich für Gemeinde interessieren, bis sie meinen, ihren idealen Partner zu haben. Und dann flutscht sind sie weg, weil sie sagen, jetzt brauche ich keinen Gott mehr, jetzt habe ich ja meinen Ehepartner. Aber dann bald merken sie, dass Gott nicht zu ersetzen ist, auch nicht durch den geschicktesten Ehepartner. Die anderen, das sind mehr die konventionell Frommen, die haben immer gesagt, ich darf mich nicht zu sehr verlieben, das geht ja dann an Gott ab, an der Gottesliebe ab. Stimmt nicht. Wenn Gott dir deinen Partner schenkt, kannst du gar nicht verliebt genug sein und glücklich genug sein und dich genug an ihm freuen und das gar nicht genug lieben, denn Gott hat es dir mit Bewusstsein geschenkt. Ich werde nie vergessen, wie ich mit einem etwas verdruckst wirkenden Paar, die beiden waren verlobt, zusammensaß. Herr Eckstein, dürfen wir mal ein Gespräch mit Ihnen führen? Und sie sagten, also wir sind verlobt. Ich sage, schön. Und wir sind verliebt, noch besser. Und alles ist ganz toll. Ich sage, wunderbar. Und dann kam die Frage von mir, wo genau liegt jetzt eigentlich euer Problem nach einer Viertelstunde? Und dann sagten sie, wir sind so glücklich, das kann geistlich doch nicht richtig sein. Das war eine der schönen Seelsorgeaufgaben bei mir, sie zu beruhigen, dass sich ja Gott was dabei gedacht hat, als er sie füreinander geschaffen hat und dass er will, dass sie einander genießen und dass es nichts in der Ehe gibt, was zu schön ist, als dass es Gott nicht gefallen würde, denn das genau will ja Gott. Aber er will natürlich genauso, dass wir im Geschenk ihn selber erkennen. Denn wenn du ein Geschenk machst, einem Menschen, den du liebst, und der vergisst dich darüber und nimmt dich gar nicht wahr und frisst nur die Pralinen, die du ihm geschenkt hast, die ganze Zeit und schmatzt da rum und dann sagst du, ich muss aber auf den Zug und er sagt, macht mir nichts aus, ich habe ja deine Pralinen, dann bist du irgendwie frustriert, wenn du weggehst. Also Gott vergessen, das in der Tat ist frustrierend, nämlich für Gott. Das Faszinierende ist deshalb, dass das Tragende jeder erotischen Beziehung der Verweischarakter auf Gott ist. Faszinierend finde ich, dass das teilweise auch in der Literatur erkannt wurde, dass also Menschen, die gar nicht jetzt erklärte Christen sind, gemerkt haben, dass die Höhepunkte der zwischengeschlechtlichen Liebe immer eigentlich ein Gottesbeweis und ein Verweis sind, weil sie über sich hinaus zeigen. Sie zeigen auf eine Ewigkeit, sie zeigen auf eine Einheit, die Menschen gar nicht und das ganze Leben gar nicht einlösen kann. Dieser Verweis auf Gott ist das Entscheidende. Und wenn ihr je, es sei ferne von euch, einmal in eurer Beziehung Streit bekommt, Missverständnisse da sind, dann ist entscheidend, dass ihr beide zum Kreuz lauft und euch bei Christus beschwert. Und zu eurer großen Überraschung, ihr seid auseinandergelaufen und bei Christus werdet ihr euch wiederfinden, weil er die Mitte ist, bei der ihr dann wieder zusammenkommen werdet. Das Faszinierende ist nun daran, dass Gott selber in seinem Wort diese Ehe als ein Symbol nimmt, als ein Abbild nimmt für seine Beziehung, die wir zu uns haben. Ihr habt vorhin gehört, was ich gesagt habe. Es ist nicht so, dass Gott uns tröstet über unser Alleinsein, sondern umgekehrt, dass jede Gemeinschaftserfahrung eine Erfahrung mit Gott ist, eine indirekte, ein Verweis auf ihn. Ich möchte nur wenige Stellen ansprechen. Hesekiel 16, ein ganzes Kapitel, erschütternd von Verhalten Israels her. Gott sieht Israel wie ein ausgesetztes Kind, das dort verblutet, weil der Nabel nicht versorgt ist, pumpt das kleine Herz, Hesekiel 16, das eigene Blut aus dem Körper und es würde sterben. Und Gott nimmt es auf und sagt ihm, dass es leben soll. Gott sagt zu dir, du sollst leben. Und dann wächst dieses Kind heran innerhalb dieser Erzählung des Hesekiel 16 und wird eine attraktive Frau. Es ist die Zeit der Liebe, sagt Gott zu Israel. Und er sieht sie in ihrer Schönheit und er verlobt sich mit ihr und sagt, du sollst mein sein. So sagt Gott zu Israel, in Christus zu uns allen, du sollst leben und du sollst mein sein. Und er nimmt Israel zur Frau. Sie haben eine Verbindung, sie haben die tragende Gemeinschaft. Entsprechend Jesaja 62, 4f. Man soll dich nicht mehr nennen verlassen und dein Land nicht mehr einsame, sondern du sollst heißen meine Lust und dein Land Vermählte, denn der Herr hat Lust an dir und dein Land hat einen lieben Mann. Denn so wie ein junger Mann eine junge Frau freit, so wird dich Jerusalem dein Erbauer freien. Und wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. Wenn du heute Abend ins Bett gehst, tu mir den einen Gefallen und prüf, ob du das wirklich glaubst, was wir jetzt gerade gelesen haben. Gott schaut dich an, Single, verlobt, verheiratet, geschieden, unabhängig davon, und sagt, du sollst leben, du sollst mein sein, ich freue mich an dir, wie ein frisch verliebter Mann sich an seiner Frau freut. Wenn jemand wirklich in dich verliebt ist, musst du nicht den Kasper spielen. Da musst du nicht Figuren machen, nicht die Zunge rausstrecken. Der guckt dich an und genießt dich einfach nur. So guckt dich dein Gott an und genießt dich. Wisst ihr, was ich jetzt mit der Priorität meine? Die Priorität liegt bei der Gottesbeziehung. Die partnerschaftliche Liebe ist das Abbild, ist die Erinnerung, ist das Gleichnis. Wenn ich das bei Gott verstehe, dann habe ich auch die Kraft, meinen Partner zu lieben. Wenn ich das bei Gott erlebe und weiß, dass ich so angenommen bin, dann bin ich auch auseinandersetzungs- und krisenfähig in meinen Beziehungen. Dann müssen die Beziehungen nicht gleich in Frage stehen, sobald es mal zwischen uns knirscht, weil ich dann eine Wurzel habe, aus der ich lebe. Hosea 2, 18, 21 f. Als dann spricht der Herr, wirst du mich nennen, mein Mann, denn ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit. Ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Ja, in Treue will ich mich mit dir verloben und du wirst den Herrn erkennen. Gott gebraucht das Bild der partnerschaftlichen Liebe, um zu sagen, wenn du das als Gleichnis nimmst für das, was ich für dich empfinde, dann weißt du endlich, wie leidenschaftlich meine Liebe für dich ist. Das ist nun der entscheidende Punkt. War Jesus verheiratet? Nein. War Paulus verheiratet? Nein. Haben die beide kein erfülltes Leben geführt? Ich würde sagen, doch. Das heißt, du musst nicht verheiratet sein, um erfüllt zu leben. Was du musst, ist Beziehung haben. Erstens Gottes Beziehung und zweitens die Gemeinschaft mit anderen Menschen. Ich bin selber glücklich verheiratet und dem Himmel dankbar dafür, dass sich so gefügt hat. Aber ich war ja auch nicht immer verheiratet und das Verheiratetsein habe ich gelernt, als ich es nicht war. Denn du wirst in der Ehe nur so stark sein, wie du es alleine bist. Die Fantasie, dass wir unreif in eine Beziehung kommen und wenn du zwei Unreife zusammentust, dann wird das schon reif, die ist so schräg, als wenn wir beim Singen sagen würden, ich kann den Ton nicht halten, du kannst ihn auch nicht halten, lass uns zweistimmig singen, dann geht's gut. Wer den Ton nicht halten kann, sollte nicht in den Chor gehen, der muss erstmal selber seine Stimme halten. Insofern beginnt die Verlobung lange, bevor ich meinen Partner gefunden habe und kenne. Ergänzungscharakter, Verweischarakter auf Gott. Und das ist das Faszinierende. Das Entscheidende hat jeder heute Abend. Wenn es bei euch in der Beziehung gerade klemmt, dann geht gemeinsam zu euren Gott und ihr könnt wieder ideal heute Abend weitermachen. Wenn auch gar kein Partner, keine Partnerin am Horizont ist, dann ist es nicht nur ein noch nicht verlobt sein. Du bist schon verlobt. Du wirst nämlich später einmal in der Ehe nur das sein, was du heute mitbringst. Aber wie finde ich meinen Partner? Das ist die schwierigste Frage. Wir haben ja das mit der Navigation. Wenn ich in der Ausbildung bin, dann kann ich sagen, Versuch und Irrtum funktioniert. Ich schreibe mich zum ersten Semester ein, war das falsche Studienfach, zweites Semester schreibe ich mich um. Wenn ich mich im Wohnort irre, dann kostet das zwar ein paar Umzugskisten, aber ich kann den Umzug wieder gut machen. Das Heikle bei der Beziehung ist, dass eine Lebensbeziehung ja nicht einfach unschädlich ausprobiert werden kann, sondern als Lebensbeziehung ist sie immer mit Risiko verbunden. Das heißt also, das Kennenlernen eines anderen Menschen bedarf einer enormen Selbstkritik und Wachheit. Nicht immer, wenn ich mich verliebe, verliebe ich mich in den anderen Menschen, manchmal auch in die Illusion, die er in mir weckt. Nicht immer verliebe ich mich in den anderen, wie er wirklich ist, sondern oft in das Gefühl, das der andere bei mir auslöst. Insofern ist das Verliebtsein einerseits und das den anderen entdecken als Partner, eine unheimlich schöne Erfahrung, eine impulsive, emotionale Erfahrung, aber zugleich ist dieses Kennenlernen und dieses Entscheiden ein ganz schwieriger und vernünftiger Prozess, in dem wir auch Beratung und Gespräch mit anderen suchen sollten und mit Menschen sprechen sollten. Denn nirgendwo sonst sind wir so bereit, uns selbst zu belügen und gegenseitig zu betrügen, als im Augenblick des Verliebtseins. Das Verliebtsein hat sehr viele Gefahren, sich selber etwas vorzumachen. Insofern ist auch die Wahrhaftigkeit voreinander in der Phase des Kennenlernens das Allerwichtigste. Wir neigen dazu, wenn wir verliebt sind, im Paarungsverhalten uns anzupassen. Das geht dann hin bis zur Körperhaltung, nicht? Man sitzt zusammen und der eine macht so, dann macht der andere auch so. Nicht? Man korrespondiert, um sich nahe zu kommen. Die Gefahr besteht nur, wenn ich mich verstelle und wenn ich mir etwas vormache und dem anderen, dann besteht die Gefahr, dass ich mich falsch entscheide und dass ich dann in Wahrheit mich in eine Illusion verliebt habe und diese Illusion, die platzt. Ich sagte eben, es ist bei Beruf und anderen Entscheidungen viel leichter einfach zu sagen, ich habe mich falsch entschieden, ich habe mich geirrt. Die Führung in Hinsicht auf die Partnerschaft ist natürlich einerseits das Schönste, andererseits aber auch das Heikelste und Schwierigste, weil wir da viel blinder sind. Beim Beruf sind wir nüchterner und können uns selber besser prüfen. Dass jemand eine Offenbarung hat, ist relativ selten. Normalerweise lernen wir uns kennen und der beste Weg, verlässlich uns kennenzulernen, ist Wahrhaftigkeit miteinander. Insofern sind wir auch hier wieder bei dem Aspekt von Gemeinschaft und Beziehung. Es ist wahnsinnig schwer, auf einem Foto sich verbindlich zu verlieben, denn die Gefahr ist groß, das ist nur das Bild. Es ist auch relativ gefährlich, sich auf Distanz zu verlieben. Eigentlich muss ich den anderen erst kennen, um meine eigene Verliebtheit auch auf Echtheit prüfen zu können. Insofern ist Gemeinschaft natürlich, ist so eine Situation, wie wir sie hier erleben, die allerbeste, damit wir uns erst einmal kennenlernen, bevor man gleich von der Verliebtheit her sagt, so und wer sind wir jetzt eigentlich, nachdem wir schon verliebt sind? Denn dann kommt man viel später und viel schwieriger wieder aus dieser Sache heraus oder kriegt das sortiert. Die Wahrhaftigkeit, das offene Gespräch ist das Allerwichtigste für die ganze Beziehung, denn Wahrheit und Liebe gehören immer zusammen. Und ein letztes zum Schluss. Ergänzungscharakter, Verweischarakter auf Gott und Sendungscharakter. Werde es nie vergessen, Konfirmanden bekamen mal die Aufgabe, zwei Verliebte zu malen. Und mit mehr oder weniger Kunst haben fast alle zwei Verliebte gemalt, die sich irgendwie kuschelten und einander anguckten. Auge in Auge, Zahn in Zahn. Nicht? Also ganz aufeinander fixiert. Und nur eine, die hat die zwei gemalt, wie sie sich hielten, und sie guckten in eine bestimmte Richtung gemeinsam. Unsere Fantasie von Liebe ist eigentlich, dass wir uns selbst genug sind. Ideale Liebe ist die, die beiden sind glücklich, da haben sich zwei Hälften gefunden, die brauchen sonst nichts mehr, weder Gemeinde noch Aufgabe. Das Faszinierende aber ist das Grundgeheimnis, das wir heute Morgen ansprachen. Wir sind nicht nur geschaffen, um Liebe zu empfangen, wir sind auch geschaffen, um Liebe zu geben. Es ist Glück zu bekommen, als Einzelner wie als Beziehung, geschenkt zu bekommen. Aber es ist noch mehr Glück, einbezogen zu werden, andere zu beschenken. Paare, die nur noch sich selber sehen, was in einer bestimmten Phase auch zum Kennenlernen, wie ich es eben sagte, ja ganz vernünftig sein mag und ihren Platz hat. Aber Paare, die praktisch ganz auf sich bezogen sind, sind nicht glücklicher als Paare, die so beieinander sind, dass sie als wir wieder du und ihr sagen können. Viele Beziehungen wären erfüllter und glücklicher und harmonischer miteinander, wenn sie ein gemeinsames Ziel und eine gemeinsame Orientierung haben. Das ist natürlich von der Schöpfung her vorgesehen, eben wenn wir Kinder haben, ergibt es sich von selber, dann sind wir gemeinsam in dieser Verantwortung. Aber es beschränkt sich nicht auf die gemeinsame Verantwortung der Kinder, sondern es betrifft genauso die Gemeinde. Was wir brauchen, sind Paare, sind Familien, die offen sind und eine offene Tür haben und die bereit sind, mit anderen zu teilen. Der Sendungscharakter von Gemeinschaft und Gemeinde ist der ganz zentrale, auf den es hinausläuft. Das gilt für einen Hauskreis wie für eine Ehe. Wenn wir nur noch uns selber sehen und uns gegenseitig angähnen, dann kommen wir nicht weiter. Und wie kommen wir wieder neu zusammen? Indem wir uns für andere öffnen. Der Sendungscharakter, die Perspektive nach außen, die gemeinsame Aufgabe ist ein ganz entscheidender Aspekt an der Gemeinschaft und Zweisamkeit. In Epheser 5 ermahnt eigentlich Paulus die Männer und Frauen, in ihrer damaligen gesellschaftlichen Ordnung, der Unterordnung der Frau, sich gegenseitig zu lieben. Die Frauen ordnen sich unter im Gehorsam in der patriarchalen Gesellschaft der Antike. Und bei den Männern sagt der Apostel augenzwinkernd, also ihr seid die Herren, okay, so ist das gesellschaftlich noch. In 2000 Jahren hat sich das etwas gleichberechtigter dargestellt. Aber ihr sollt eure Frauen so lieben wie Christus die Gemeinde. Das heißt, er bettet die Beziehung ein in die Christusbeziehung und er orientiert unsere Ehen an dem, was Christus ist, was er lebt und was er uns gibt. Christus liebt uns vollkommen, wie wir sind. In dem Augenblick, wo er Maßstab wird für uns selbst und wir ihm nachfolgen, können wir vernünftige Ehemänner und vernünftige Ehefrauen sein. Aber was wir den ganzen Tag besprochen haben, wie sollen wir denn das tun, dass wir so lieben wie Christus die Gemeinde? Das können wir überhaupt nicht. Nicht einmal die Ehe kriegen wir alleine hin und wir müssen sie nicht alleine hinkriegen. Das, was das Schönste an der Ehe ist, ist die Fähigkeit zum Du. Das, was das Schönste an Gemeinschaft ist, ist das sich entfalten lassen des Anderen, die Freude am Glück des Anderen, nicht am eigenen Glück. Das kann nur Christus in uns. Und wann immer Verliebte in Christus Verliebte glücklich sind, werden sie an ihren Herrn erinnert. Und wann immer sich Christen auf ihren Herrn konzentrieren, werden sie an die Menschen erinnert, die Christus ihnen anvertraut hat. Von Herzen wünsche ich euch für euer ganzes Leben viel, viel wesentliche Gemeinschaft und Begegnungen und für viele von euch eine erfüllende Beziehung, möglichst auch in der Partnerschaft. Aber denkt dran, das, was wirklich trägt, das ist Christus. Und ihr werdet Zeiten der Einsamkeit haben, Zeiten der Gemeinsamkeit, Zeiten des Loslassens und der Trauer. Eure Mitte, Christus, bleibt euch immer erhalten. Und der sagt euch, du sollst leben, du sollst mein sein und ich freue mich an dir. Ich möchte mit einem Liebessatz Gottes zu dir enden, zu Israel und zu uns in Christus, Zephania 3, 17. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Retter. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Bitte nehmt das heute Abend mit, wenn ihr einschlaft. Denkt daran, dein Gott ist über dich mit Jauchzen fröhlich. Danke. Es ist ganz sicherlich durch die Medien und unsere, das ist ja das Motiv, das durchzieht, diese multioptionale Gesellschaft, ist die Ablenkung, die Kompensation und die Irritation ungleich höher und größer. Und wenn wir an das Internet denken, dann gibt es tausende Möglichkeiten, Dinge zu tun, die man früher nie getan hätte, weil die gesellschaftliche Schwelle zu groß wäre. Nicht? Es wäre früher ja kein Prediger vor den Augen seiner Gemeinschaft in einen Sexshop gegangen, nicht? Dann wäre er abgesetzt gewesen. Das geht heute mit einem Internetklick aber relativ schnell. Und das ist das, was ich aus der Seelsorge ja wiedergemeldet habe. Auch das andere, dass ich praktisch in dieser erotischen und sexuellen Thematik von meiner Pubertät an derart überfrachtet bin schon, macht es ja für junge Männer und junge Menschen unheimlich schwer, überhaupt da eine Konzentration und eine Mitte zu kriegen und eine Wesentlichkeit zu behalten. Also das Abdriften in Kompensationen ist heute ja ungleich naheliegender. Aber das war das, was ich vorhin sagte mit diesem schon verlobt. Bilden wir uns nicht ein, dass man einfach nur heiraten muss und dann sind die Probleme weg. Nicht, sondern wenn ich ein kompensatorisches Verhältnis zur Sexualität habe, bleibt das kompensatorische Verhältnis und verschiebt sich nicht. Und meine Frau wird hell entsetzt sein, wenn sie plötzlich merkt, wen sie da geheiratet hat. Nicht? Und bei Frauen gibt es entsprechende Themen dann auch. Nicht? Das heißt also, Dinge, bei denen wir Wesen und Leben und Liebe kompensieren, diese Kompensationsgewohnheiten, die bleiben zunächst. Und das ist tatsächlich ein Heilungsprozess, dann auch diese Kompensation zu lassen. Dasselbe gibt es natürlich auch bei anderen Bereichen, aber jetzt gerade bei dem Thema heute Abend ist das heute ungleich schwerer. Ich will aber die alten Zeiten auch nicht verklären. Also der David hat mit der Bathseba auch die Ehe gebrochen, als noch kein Internet gab. Die hat sich halt gegenüber auf der Terrasse dann auf dem Dach da gebadet. Das heißt also, der Ehebruch, den gab es auch früher schon, und Sodom und Gomorra gab es, die Verführungen. Aber gleichwohl gilt es. Es ist heute viel schwieriger, da einen Weg aufrecht zu gehen. Ich glaube auch, dass das sind ja so Themen, die man auch gerne ausspart, nicht, und die bei uns nicht so vorkommen. Und das ist ja auch nichts für eine große Debatte, jetzt persönliche Dinge zu besprechen. Es genügt, dass man sie einfach nur markiert, um es in der Seelsorge und im kleinen Gespräch dann zu machen. Wir brauchen da viel mehr Wahrhaftigkeit, denn der Punkt ist, meine kompensatorischen, zwanghaften Dinge, die ich habe, die werde ich alleine auch nicht fertig kriegen, wenn ich nicht mit anderen drüber reden kann. Nicht? Also wir brauchen viel mehr Begleitung. Und das sind ganz verschiedene Zwänge und Kompensationen, die wir alle haben, aber die meisten von uns kennen das. Und Kompensation, da geht es nicht darum zu sagen, bah, das ist Sünde, das ist böse, sondern das ist ein Ersatz. Und normalerweise kann man sagen, ja gut, wenn ich keinen Honig kriege, nehme ich halt Zucker. Aber bei Kompensation reden wir nicht von einem Ersatz, der es genauso gut tut und nur billiger ist, sondern Kompensation bewirkt das Gegenteil. Also Kompensation ist zum Beispiel, wenn einer ertrinkt in der Wüste, vielmehr verdurstet in der Wüste oder ertrinkt auf dem Meer und du gibst ihm Salzwasser. Nicht, wenn der das Salzwasser trinkt, ist Kompensation. Das ist nicht die zweitbeste Lösung, sondern das ist das Bescheuertste. Nicht, und insofern ist der Missbrauch im Bereich des Sexuellen und all diese Abwege, die wir haben, ist nicht eine gute Vorbereitung auf die Ehe, sondern das alles verbaut mir einen Zugang dann zu einer echten Beziehung. Aber die Anfangsfrage, ja, es ist heute schwerer. Aber es ist nicht unmöglich, vor allen Dingen geht es ja nicht darum, vollkommen zu sein. Es geht darum, dass wir zu Gott zurückkommen, dass wir heute sagen, wir können uns 1000 Schritte von Gott weg entfernen. Es ist nur ein Schritt, um zu ihm zurückzukommen. Nicht, und wie Paulus es so schön sagt, ich bin nicht vollkommen. Er hat da nicht an Sexualität gedacht, aber das Bild gilt gleichwohl. Entscheidend ist, ich bin schon von Christus ergriffen. Nicht? Wir werden immer wieder Themen haben, die uns ein Leben lang begleiten. Essen, Trinken, Waschzwang, was weiß ich, Gesetzlichkeit oder eben sexuelle Probleme. Und das Entscheidende ist, dass ich Christus ranlasse und das angucke und nicht abschotte und sage, oh, das ist so böse, das darf ich nicht mit dem Glauben zusammenbringen, sondern da gehört er genau rein. Nicht, wo ich kompensiere, da muss Christus rein. Es ist richtig, dass das die Motivation ist, dass wir gegenseitig uns das versprechen, den anderen glücklich zu machen und der andere nicht nur da ist, um meine Bedürfnisse zu befriedigen, wo immer sie liegen. Nicht? Und dann ist das Sexuelle nur das eine. Das ist genau der Punkt. Und das andere ist eine symbiotische Fantasie. Das meinte ich genau. Das ist so diese Erinnerung an die vorgeburtliche Zeit, dass wir sagen, wenn ich nur verheiratet wäre, dann hätten sich alle Probleme gelöst. Dann ist ja einer da, der mich bekocht, versorgt und so weiter. Und konventionell, das war früher für Frauen ja frustrierend, Männer haben früher noch gedacht, das sei richtig so. Nicht? Also ich heirate und ich habe das oft erlebt bei Bekannten, die wurden erst von der Mutter verpeppelt bis 30, dann haben sie geheiratet und dann musste die Frau an der Stelle genau weitermachen, nicht? Und die konnten weder eine Suppe kochen, noch einen Kaffee kochen, noch ein Hemd bügeln, nicht? Das heißt, da war die Unreife eklatant, nicht? Das war aber nur eine Form. Es ist heute selig noch dieselbe Gefahr. Nein, wir heiraten, um dem anderen das zu schenken, was Christus uns schenken will. Ja.
Okay, vielen Dank. Noch ein bisschen Zeit ist noch für ein, zwei weitere Fragen.
Mhm. Wer diesen Einwand formuliert, ja, beweist damit, dass er nicht weiß, was Liebe ist.
Okay.
Denn er kann nicht differenzieren zwischen Liebe zur Person und Kritik an einem Verhalten.
Okay.
Nicht? Also dieser Einwand zeugt immer von dem Nichtverstandenhaben von Liebe und Evangelium. Denn das genau ist ja der Punkt. Dass Gott mich liebt, heißt ja nicht, dass er sich daran freut, wenn ich Blödsinn mache. Im Gegenteil.
Okay. Mhm.
Nicht, wenn ihr als Eltern eure Kinder liebt, nicht, dann heißt das ja nicht, dass ihr ihnen die Gefahren gutheißt oder ihre Fehler gutheißt. Die Liebe gilt der Person und das schließt natürlich nicht aus, dass Gott sagt, Hans-Joachim, dies ist schädlich, da schadest du anderen, da schadest du dir selber. Das heißt also, von Gottes Liebe reden heißt nicht, das ganze Verhalten verharmlosen. Das ist zwischenmenschlich so. Wir haben so eine Toleranzdebatte, nicht? Das geht so nach dem Motto, ich hab dich gern, du kannst mich auch mal gern haben, nicht? Das ist so Liebe als Unverbindlichkeit. Nein, Gottes Liebe ist leidenschaftlich und weil Christus uns leidenschaftlich liebt, lässt er uns nicht in unseren Sünden und Fehlern, nicht? Sondern er konfrontiert uns damit. Wenn ich meine Frau liebe und habe den Eindruck, sie schadet sich, sie belügt sich selber oder jemand betrügt sie, dann offenbare ich ihr das. Liebe und Wahrheit gehören immer zusammen. Das heißt, Gott liebt jeden Menschen, auch den schlimmsten Sünder, vollkommen. Das Problem ist nur, dass die Menschen sich nicht danach richten und es nicht verstehen. Man kann auch noch weitergehen und kann sagen mit Paulus, Gott hat in Christus die ganze Welt versöhnt mit sich. Das heißt, alle Menschen sind versöhnt. Gott sieht niemand als seinen Feind. Das heißt aber nicht, dass alle gerechtfertigt sind, dass alle gerettet sind. Das sind sie im Glauben. Nicht? Insofern müssen wir immer klar differenzieren. Und wenn Gott sich an mir freut, dann freut er sich an mir als Person und kann aber sehr an meinem Verhalten leiden, wenn er merkt, ich zerstöre mich oder andere. Also lieben und leiden schließen sich da nicht aus, wenn ich den anderen in einer Situation sehe, die nicht die Situation ist, die ich in meiner Liebe ihr zugedenke. Es bleibt bei dem Bekenntnis, Gott liebt vollkommen jeden Menschen und auch mich und dich liebt er vollkommen und freut sich an dir. Das heißt aber nicht, er freut sich daran, dass es dir gerade schlecht geht oder dass du krank bist oder dass du Mist machst, sondern im Gegenteil, weil er dich liebt, will er das nicht.
Herr Jesus, wir haben jetzt viel über ein wichtiges Thema gehört, ein zentrales Thema, ein Thema, das uns, denke ich, alle auf die eine oder andere Weise bewegt. Und ich möchte jetzt beten, dass du einfach in jedem das wirkst, was du für jeden Einzelnen möchtest. An der Stelle, wo er gerade steht, wo sie gerade steht, wo unser Herz bewegt ist oder bewegt wird, dass du da weitergehst auf gute Art und Weise. Und am allermeisten bitte ich, dass du unsere Beziehung mit dir wirklich zu einer echten und innigen Liebesbeziehung werden lässt, wenn sie es nicht schon ist, oder mehr werden lässt, sodass wir dich nicht nur als Abglanz sehen von einer echten Beziehung hier auf der Erde, sondern dass die echte Beziehung die Beziehung mit dir ist und alle Beziehungen, die wir hier auf der Erde haben zu anderen Menschen, wirklich nur so ein Verweis sind auf die eigentliche Liebesbeziehung in unserem Leben zu dir. Und so schaffst du das in uns und zeig uns auch immer wieder, dass du uns liebst, wie wichtig wir dir sind. Ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast und für die wunderbaren Bibelworte, die wir heute auch neu wieder hören durften. Bitte schreib sie uns ganz tief ins Herz rein, dass wir immer wieder neu davon auch leben können, wie sehr du uns liebst, wie du uns annimmst. Danke für den Abend, der noch vor uns liegt. Ich möchte dich auch um gute Gespräche, eine gute Gemeinschaft bitten. Amen.